Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Ganz viele Themen behandeln wir heute im Infomagazin. Wir sagen euch, wieso die Wildtiere mit der Zeitumstellung nicht so klar kommen und wieso man auf der Strasse gerade in der Dämmerung besonders aufpassen muss. Dann soll es auf das Wochenende noch das Thermometer steigen. Mit unserem Wetterexperten klären wir, wieso dass es jetzt schon wieder über 20 Grad warm wird. Und dann gibt es im Kanton Graubünden noch ein paar Strassen, die Tag für Tag vollgestopft sind mit Autos. Was der Kanton bei denen plant oder eben nicht, gibt es in dieser Sendung. Und das sind nur 3 Themen von 8. Ich wünsche viel Spass. Mein Name ist Dias Fritschi. Nach Ostern ist in einem Haufen Feriendestinationen die Wintersaison fertig. Schweiz Tourismus schaut auf eine gute Saison zurück. Laut einer Mitteilung der Organisation sieht es schweizweit nach einem Plus aus. Wie die Saison in Graubünden gelaufen ist, Manuela Mäuli hat beim Volkswirtschaftsdirektor nachgefragt.
Angefangen hat die Saison recht früh mit viel Schnee und Sonne. Das habe ich im Bündner Tourismus in die Karten gespielt, so der Volkswirtschaftsdirektor Markus Geduff. Darum geht er davon aus, dass der Dezember und der Januar über dem guten Vorjahresniveau liegen. Ganz so gut ist es dann aber nicht geblieben. Im Februar hat sich der Frühling schon früh gezeigt und auch jetzt an Ostern hat das Wetter nicht mitgespielt.
Der Februar war ein schwieriger Monat und jetzt der März war das Wetter durchzogen, eher schlecht. Da gehe ich davon aus, dass die Frequenzen eher tiefer waren.
Alles in allem sieht es so aus, dass der Bündner Tourismus auf eine gute Wintersaison zurückschauen darf, die an die letzte Supersaison anknüpft. Zu dem guten Ergebnis beiträgt hat auch der Bündner Volkswirtschaftsdirektor selber. Als passionierter Skifahrer ist er auch auf ein paar Skitage gekommen.
Leider weniger, als das ich gerne hätte. Ich habe ja zwischendrin noch Trippen gebrochen, so bin ich auf 20 Skitage gekommen.
Teilt hat er die Piste mit einem Haufen Unterländerinnen und Unterländer, weil der Wintertourismus zieht vor allem die Schweizer Gäste an. Dazu kommt, dass wegen dem starken Franken die Deutschen etwas weniger Skiferien machen. Dafür kommen mehr Leute aus anderen Ländern.
Der amerikanische Gast wird immer wichtiger und was man sieht, ist langsam kommt auch wieder der asiatische Gast zurück, der ja mehr oder weniger zusammengebrochen ist während der Covid-Pandemie.
Kotto und all die Gäste nicht nur wegen den Hotels, der Landschaft und der Piste, sondern auch wegen Grossanlässen. Dazu zählen die üblichen Verdächtigen wie der Spengler-Göpp oder der Engadiner, aber auch beispielsweise der Biathlon-Weltcup, der das erste Mal auf der Lenzerheide stattgefunden hat. Diese Anlässe sind für den Bündner Tourismus sehr wichtig, so der Markus Geduff.
Das hat wie zwei Effekte. Das eine ist die direkte Wertschöpfung vor Ort. Und das zweite sind aber auch die Bilder, die man in die Welt rausträgt und so zeigt, dass es in Graubünden eben die Kompetenz gibt für Wintersport, für Schneesport, sei das Langlauf, sei das Skifahren oder sei das auch Biathlon.
Darum sage ich es auch gut, dass es nächstes Jahr mit solchen Anlässen weitergehe. Dann findet beispielsweise die erste Biathlon-Weltmeisterschaft in der Schweiz statt, und zwar auf der Lenzerheide. Bevor es aber so weit ist, steht die Sommersaison an und für die ist der Volkswirtschaftsdirektor optimistisch gestimmt.
Genaue Zahlen für die Wintersaison 2023-2024 hat der Kanton noch keine. Normalerweise werden die im Mai veröffentlicht. Dafür aber die Bündner Bergbahnen. Sie haben diesen Winter knapp 10% mehr Gäste als im Vorjahr gehabt. Stau und ein Gestopf auf der Bündner Strasse. Das hört man vor allem aus den Gemeinden entlang der A13, wegen dem Durchgangsverkehr an den Wochenenden oder über die Viertig. Aber was, wenn die Strasse durch das Dorf jeden Tag von Autos und Lastwagen pumpengeragelt voll ist? An mehreren Orten im Kanton läuft es verkehrstechnisch nicht immer flüssig. Jasmin Schneider hat 3 so Orte rausgepickt und geschaut, was dort geplant ist.
Starten wir in Santa Maria im Münstertal. Seit Jahren schlängelt sich dort jeden Tag eine Blechlawine durchs Dorf. Laut einer Gruppe von Einheimischen sind es an Spitzentagen etwa 5'000 Fahrzeuge. Schon seit Jahren fordern die Einheimischen darum eine Umfahrung. Es hätte dann auch eine Umfahrung kommen sollen. 2 mögliche Varianten hat der Kanton vorgeschlagen. Entweder eine weiträumige Umfahrung im Süden mit 2 Tunnels oder eine Umfahrung nördlich vor Siedlung mit 1 Tunnel. Beide Varianten sind letztes Jahr von Eidgenössischer Natur- und Heimatschutzkommission und der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege abgelehnt worden, wie die zuständige Regierungsrätin Carmelia Meissen sagt.
Aufgrund von dem eidgenössischen Gutachten, das wir gekriegt haben, das grosse Vorbehalte gegenüber der Lösung, die man formuliert hat, hat man nochmal ein umfassendes Variantenstudium vornehmen. Das ist jetzt im Abschluss und die Regierung wird demnächst über die Einleitung des Richtplanverfahrens beschliessen.
Das Ziel sei es, vorwärts zu machen, so die Carmelia Meissen weiter. Das ist auch im Interesse der Bevölkerung. Die hat sich letzten Monat mit einem offenen Brief an die Bündner Verkehrsdirektorin gewandt und Lösungen gefordert. Gleichzeitig tut sich in der Schweizer Politik etwas. Der Nationalrat hat letzte eine Motion von einem Thurgauer Ständerat angenommen. Die will, dass das Interesse von Gemeinden und Kantonen gleich wichtig sind wie das nationale Interesse vom Ortsbild. Und das dürfte sich auch auf eine Umfahrung von Santa Maria auswirken, denn die ist zuletzt vor allem gescheitert, weil die Zufahrt zu einem Umfahrungstunnel das Ortsbild gestört hätte. Trotzdem ist Carmelia Meissen verhalten zuversichtlich.
Wir begrüssen das sehr. Allerdings ist im Moment noch offen, wie die Motion umgesetzt wird, respektive es wird eine Gesetzesanpassung gefordert und das braucht im Bundesbern auch wieder den entsprechenden Prozess.
Bis Santa Maria umfahren werden kann, geht es also sicher noch ein paar Jahre. Ähnlich sieht es in Schmitten im Albulatal aus. Seit über 4 Jahrzehnten möchte die Bevölkerung eine Umfahrung. Im Jahr 2011 ist es ein bisschen konkreter geworden. Eine Umfahrung für 17 Millionen Franken soll es geben, haben die Zeitungen dort mal geschrieben. Worden ist aus dem bis heute nichts. Das letzte Projekt der Umfahrung über die Südseite ist 2019 vor Bundesgericht abgeblitzt. Und auch in Schmitten wird in nächster Zeit keine Lösung in Sicht sein.
Das Tiefbauamt hat der Fachhochschule Graubünden den Auftrag gegeben, nachdem das Projekt vom Bundesgericht abgelehnt wurde, ist, neue Lösungsvorschläge zu erarbeiten, da relativ weit zu denken. Die Lösungsvorschläge liegen jetzt vor. Man sieht aber, dass es relativ schwierig ist, zu einer neuen Lösung zu kommen. Und im Moment ist das Tiefbauamt dran, die noch zu eruieren und da die nächsten Schritte aufzugleisen.
Von einer schier unendlichen Geschichte zur nächsten, die Galanka-Strasse. Die ist immer wieder aus Sicherheitsgründen gesperrt, weil die Gefahr von einem Steinschlag zu hoch ist. Dann ist das Tal einfach abgeschnitten. Das war erst gerade über Ostern wieder der Fall gewesen. Darum will das Tiefbauamt hier schon bald erste Sofortmassnahmen treffen.
Sobald eben die Sicherheitssituation vor Ort das erlaubt, das ist die instabile Felspartie, der Situation zu entfernen, die uns jetzt ein bisschen Sorgen bereitet tut.
Dazu plant das Tiefbauamt mittelfristige Massnahmen. So sollen in den nächsten 2 Jahren weitere kritische Felsblöcke abgetragen werden. Und das Tiefbauamt will Schutznetz montieren und Schutzdämme erstellen.
Gleichzeitig sind wir auch dran, langfristige Massnahmen zu eruieren, Tunnelvarianten durchzustudieren. Aber bis die umgesetzt sind, brauchen wir dringend die sofort- und mittelfristigen Massnahmen.
Und die wiederum kann das Tiefbauamt nur umsetzen, wenn es die Gefahrensituation zulässt, so die Regierungsrätin Carmelia Meissen. Geplant ist aber, dass ein grosser Felsblock noch diesen Monat abgetragen wird.
Der Beitrag zeigt, Verkehrsprobleme zu lösen, braucht einfach seine Zeit. Aber es gibt auch viele Projekte, die schon in der Umsetzung sind. Die Umfahrung von La Ponte hat die Bündner Regierung vor gut einem Jahr genehmigen. Das nach fast 40 Jahren Planung. Sie gehört zu Chur und ist mächtig alt. Die 175-jährige Rostkastanie von der Villa Brunnengarten. Deren geht es nicht mehr ganz so gut und sie muss darum gestutzt werden. Das berichtet der Laurin Michael.
Wenn man die Chur von Richtung City West in die Stadt fährt, kommt man nach dem Welschdörfli zum Kreisel über der Blessur. Richtung Zentrum ist auf der linken Seite der Strasse ein grosser Rostkastanienbaum. Der ist im Garten vor Villa Brunnengarten und vor 175 Jahren gepflanzt worden. Doch der ist nicht mehr so stabil, wie er sein sollte, sagt Andreas Kone, Kantonsbaumeister und Leiter vom Hochbauamt Graubünden.
Die grossen, wichtigen Bäume werden regelmässig kontrolliert und überprüft. Und bei der Kontrolle letztes Jahr haben wir festgestellt, dass die von einem Pilz befallen sind. Also von 2 verschiedenen Pilzen, vom Brandkrustenpilz und vom Hallimasch.
Der Brandkrustenpilz ist einer der gefährlichsten holzfressenden Pilze. Der greift die Wurzeln und den unteren Stamm vom Baum an. Auch der Hallimasch ist eine Pilzart, die Kern- und Stockfühle anrichtet. Der Baum wird instabil. Um die Trosskastanien jetzt zu entlasten, wird jetzt Folgendes gemacht, sagt Andreas Kuhni.
Also der Baum ist ja schon seit Jahren wieder regelmäßig kontrolliert. Ist damals schon geschnitten worden, also entlastend geschnitten worden. Man hat ein Seil reingehängt, damit die Sicherheit gewährleistet ist, damit die einzelnen Äste rausbrechen können. Von dem her sind das Massnahmen gewesen, die früher schon stattgefunden haben. Und jetzt, beim jetzigen Fall, tut man einfach wirklich massiv die Kronen und das Geäst zurückschneiden, sodass der Baum in sich das Volumen kleiner wird und reduziert wird.
Das macht der Baum stabiler und die Windlast wird weniger. Laut Andreas Kuhni können wir einen kranken Baum nicht heilen. Aber durch das Entlasten kann die Lebensdauer verlängert werden.
Die Arbeiten am Baum haben heute Morgen um 7 Uhr angefangen und sollten bis zu 3 Tage gehen. In dieser Zeit ist die italienische Brücke für Fußgängerinnen und Velofahrer gesperrt. Neflserfahrt ist im Kanton Gloris ein hochheiliger Feiertag. Es ist der Gedenktag an die Schlacht bei Nevels. Und morgen ist es wieder soweit. Einer, der die bestens kennt, ist der Sepp Schweiter von Nevels. Er war jahrelang ein wichtiger Teil davon. Der Ruth Schmenzi hat von ihm darum wissen, wie dann der Tag so genau abläuft.
Es fängt eigentlich die Gloris oben an, respektive schon weiter hinten, weil der katholische Prozess ja, der hintere kommt auf Gloris führen. Dann kommt der Glarner dazu. Der zieht die Prozession auf dem alten Sommerweg drüber. Auf der anderen Seite wartet im Zeughaus oben wartet man auf das Militär und auf die Musik, die auf der Hauptstrasse Richtung Nevels runterzieht. Übrigens, die Prozession an drei Orten heben sie an und dort beten. Dann etwas Neues ist in der, glaube ich, 1942 passiert. Dort war ein Unglück während dem Krieg, dass dort Leute ums Leben gekommen sind. Dort ist ein Zusammenhalt. Ich hatte einen Kameraden intoniert. Und dann geht der Teil geht wieder auf die Hauptstrasse zurück und geht auf der Hauptstrasse Richtung Nevels. Hingegen die Prozession geht auf alten Wegen. Auf Nevels runter.
Wie ist man da auf dem Abendweg mit dieser Prozession und eben auch mit dem Militär und der Musik? Und dann geht es eigentlich, kann man sagen, das Nevels erst richtig los mit dieser ganzen Feier?
Ja, das ist ja so, oder? Weil die Regierungsräte haben ja da quasi die Gutschen werden zusammengeführt. Und dann zieht die Regierung zieht ein. Es ist ja dann auf drei Seiten sind Läden gestellt. Die Prozession kommt, das Militär kommt dann auch. Und danach redet früher abwechslungsweise ein reformierter und danach ein katholischer. Und nach dieser Rede geht man dann eben auf alten Weg an den Gedenkstein nach. Im Ganzen sind es 11. 4 sind noch, kann man sagen, original platziert und die anderen hat man je nachdem wieder an einem anderen Ort, baulicherweise und eben auch zum Beispiel an der Letzimur nach, ist jetzt endlich nur noch einer, wo man dort sieht, hat man ihn versetzt, so dass man dann wirklich auch durch das Dorf durch auf zum Denkmal und dann geht man noch zum 11. Gedenkstein. Und zwar ist der, kann man sagen, ein bisschen neben draussen, weil früher natürlich die Lind einen anderen Weg genommen hat und der wird in der Nähe vom ehemaligen Lindlauf sein.
Der Sepp Schweiter, Kenner von der Nevelserfahrt, im Interview mit dem Ruth Schmenzi. Auch wenn er Glarner ist, war der Ruth Schmenzi noch nie an dem Umzug von Gloris auf Nevels mit dabei gewesen. Bei seiner Premiere macht er morgen immer wieder Einschaltungen von dem Marsch und am Abend im Infomagazin gibt es eine Reportage. Der April, der macht, was er will. Der Spruch bewahrheitet sich immer wieder auf das Neue. Nachdem es an Ostern vor allem in den höheren Lagen mächtig Schnee hineingeworfen hat, geht es jetzt in die andere Richtung. Manuela Mäuli.
Die nächsten paar Tage wird es fast schon sommerlich warm. Das liegt daran, dass wir in einer föhnigen Südwest- bis Südströmung sind, wie der Klaus Marquardt, Wetterexperte bei Meteo News, sagt.
Auf dem Weg erreicht uns nicht nur milde, sondern sehr warme Luft. 0 Grad Grenz steigt dann gegen 4000 Meter. Außergewöhnlich hoch auch für die Jahreszeit und mit dem Föhn wird das Ganze dann gut durchgemischt.
Spüren tun wir das schon am Freitag. Für das Churer Rheintal beispielsweise sagt der Wetterexperte bis zu 24 Grad an. Und richtig warm wird es dann aufs Wochenende.
Man könnte schon fast von badetauglich reden. Es sind 26 bis 28 Grad. Also da kommt man dann ins Schwitzen, der Föhn blaset. Und es ist dann auch wieder Sahara-Stopp mit dabei. Das heisst, es ist eine Mixtur aus Sonne, hoher Wolke und eben dem Sahara-Staub. Es wird diesig werden und es fühlt sich dann auch an wie in der Wüste.
Der Sahara-Staub hat aber nur wenig Einfluss auf die Temperatur. Es könnte wegen ihm höchstens mehr Wolken geben und darum vielleicht ein bisschen weniger warm werden. Das ist laut dem Klaus Marquardt aber schwierig zum Voraussagen. Ob jetzt ein paar Grad mehr oder weniger, die hohen Temperaturen vom Wochenende bleiben außergewöhnlich.
Etwas in dieser Ausprägung Anfang April hat es auf europäischer Ebene, seit Wetteraufzeichnung stattfindet, noch nicht gegeben. Also 28 Grad Anfang April ist sehr speziell. Klar, würde man sagen, es ist angenehm warm und hin und her und man freut sich darüber, aber um die Jahreszeit ist das einfach alles andere als normal.
Zum einen hängt das Phänomen laut dem Wetterexperte mit dem Klimawandel zusammen. Das ist aber nicht der einzige Grund.
Es ist eine Wetterlage. Wir haben außergewöhnlich hohe Wassertemperaturen im Nordatlantik. Ist eine Kombination aus allem und so äußert sich das jetzt halt. Der wärmste Februar, einer von der wärmsten März und jetzt halt Anfang April Sommertag.
So wie es aussieht, habe ich die Wetterlage bis etwa am Dienstag. Weiter für euch schauen kann der Klaus Marquardt nicht.
Der Beitrag von der Manuela Mäuli. Dank dem heissen Wetter kann man dem Fall am Wochenende ohne schlechtes Gewissen die kurzen Schläuche anlegen.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1957 hat es in der Stadt Chur die allererste Higa gegeben. Seitdem hat die Churer Messe jahrzehntelang einfach zum Frühling dazugehört. Bis Corona kam und ihr das Genick gebrochen hat. Ein neues Konzept soll die Higa jetzt wieder aufleben lassen. Ob sich eine Messe in Zeiten, wo man praktisch alles online bestellen kann, überhaupt noch lohnt, Carina Melcher berichtet.
Gewerbemessen, so wie sie es früher überall gegeben hat, haben heute einen schweren Stand. Die letzte Zürcher Herbstmesse zum Beispiel, Züspa, war 2018. Die Basler Uhrenmesse ist ein Jahr später begraben worden. Und auch die Frühlingsmesse Muba in Basel ist 2019 das letzte Mal über die Bühne. Nach 4 Jahren Pause zurückgekommen ist die Churer Frühlingsmesse Higa. Mit einer neuen Eventfirma im Hintergrund und mit einem neuen Konzept. Und das brauche ich auch, meint der Fifi Frey von United Events AG, die die Higa neu organisiert.
Die Waschmaschine und die Gemüseräffler kann man heute online bestellen. Da gibt es keinen Grund mehr, zu einem Higa zu gehen. Das ist genau der Grund, warum wir die Higa eigentlich wieder machen, mit einem neuen Konzept. Das heisst, wir bieten neue Elemente ein, die auch Side-Events sind, von Gokart über Zipline, über andere Attraktionen im Aussenbereich. Ich meine, das ist ein neues Konzept und die Messe ist eingebettet.
Für den Fifi Frey braucht die Higa beides, damit es aufgeht. Also ein Eventbereich und ein Messebereich. Ein Messebereich allein würde nicht mehr funktionieren. Gerade auch, weil die Ausstellenden nicht mehr Schlangen stehen für einen Platz an der Messe. Im Gegenteil. Das OK von neuen Higa hat es nicht gerade einfach gehabt, um genug Ausstellende zusammenzukriegen.
Knallhart. Wir haben über 1500 Telefone gemacht, wir haben Serienmails rausgelassen, wir haben Serienbriefe rausgelassen. Es war wirklich sehr hart gewesen. Es ist sicher auch die Vorgeschichte, die in der Stadthalle da passiert ist, nicht ganz ideal gewesen für uns. Wir haben da diverse Sachen müssen hören, wo wir eigentlich nichts dafür können. Und es war ein schwieriger Start gewesen. Aber wir haben es trotzdem geschafft, in nicht einmal 5 Wochen jetzt total 130 Aussteller zu erreichen.
Mit der Vorgeschichte meint der Fifi Frey vor allem die Frühlingsmesse Grimavera, die es letztes Jahr anstelle vor Higa gegeben hat. Die ist mässig gut angekommen. Bei den Ausstellenden und bei den Besucherinnen und Besuchern. Darum haben sie die neue Frühlingsmesse auch wieder Higa getauft und eben nicht Grimavera. Auch wenn die Higa wieder Higa heisst, ein Selbstläufer ist die neue Messe nicht. Für United Events AG ist es nämlich die erste.
Wir müssen sehr viel Hardware müssen anschaffen, wir machen alles zum ersten Mal. Wir müssen alles frisch entwickeln, vom Anmeldetalo über alle Wegweiser, über Banden, über Blechen, über die Kommunikation. Und das ist sicher Lehrgeld, das wir dieses Jahr sicher zahlen müssen.
Der Fifi Frey rechnet darum, dass die erste Higa nicht mehr als eine schwarze Null einbringt. Sein Ziel ist, über die 4 Tage der Higa 15'000 Besucherinnen und Besucher zu haben. Also genau so viel, wie es bei der allerersten Higa vor 67 Jahren hat.
Die Higa startet morgen Donnerstagmittag und geht bis am Sonntag. Auch bei der Stadthalle in Chur. Die einen lieben es und die anderen hassen es. Bärlauch. Und diese Zeit ist nämlich wieder im vollen Gang. Wichtig ist aber, dass man das Kraut sicher nicht mit anderen verwechselt. Gabriela Gani ist zertifizierte Kräuterpädagogin und Coach für essbare Wildpflanzen. Natürlich ist sie eine begeisterte Kräutersammlerin. Darum kennt sie sich auch bestens mit Bärlauch aus.
Bärlauch ist sehr gesund, also er wirkt blutreinigend zum Beispiel, also vertreibt die Frühjahrsmüdigkeit, die man hat.
Als so gesundes Kraut ist der Bärlauch sehr beliebt. Der Gabriela Gani ist es besonders wichtig, dass man von jeder Pflanze nur 1 bis 2 Blätter pflückt, damit man sie schonen kann. Beim Sammeln muss einiges beachtet werden, damit auch die richtige Pflanze verwünscht wird.
Was man allgemein beim Sammeln ist, dass man nachts sammelt. Und vor allem beim Bärlauch, dass man wirklich ein Blättchen und das andere sammelt dort, weil eben es kann Verwechslungen geben mit giftigen Kräutchen.
Die giftigen Kräutchen könnten zum Beispiel herbstzeitlose Maiglöckli oder Aronstab sein. Die sind alle 3 giftig. Die herbstzeitlose kann sogar tödlich sein. Darum ist es wichtig zu wissen, woran man den Bärlauch erkennt.
Also er ist an einem Stiel unten dran. Er ist auf der Vorderseite glänzig und auf der Rückseite ist er matt. Also er hat eine markante Längsrippe hinten dran. Man hört, wenn es knackst oder so. Am Geschmack kann man nicht unbedingt gehen, weil wenn es nach Bärlauch schmeckt und dann verwünscht man eine Herbstzeitlose und schmeckt dran, schmeckt es immer noch nach Bärlauch, weil dann schon alles nach Bärlauch schmeckt. Es geht wirklich darum, so mit allen Sinnen den Bärlauch zu erkennen.
Also mit Tasten, Schauen und Schmücken den Bärlauch erkennen. Gabriela Gani meint, wer den Bärlauch einmal kennt, der verwechselt ihn nicht mehr. Am besten also, man lässt ihn sich schon mal zeigen, bevor man dann selber auf die Suche geht. Mit dem gesammelten Kraut lohnt sich dann viele Rezepte kochen. Eins mag die Kräuterexpertin besonders gern.
Mein Lieblingsrezept ist Bärlauchöl, also Hanfle voll Bärlauch, mit ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Salz drin und dann tue ich das in den Mixer. Und dann sollte man es eigentlich dann wieder abkühlen oder so, damit es die grüne Farbe behaltet. Und nachher kann man es abfiltern, so durch ein Teesiebli oder so. Und dann gibt es ein wunderbares Bärlauchöl, das hervorragend ist über Salat.
Das Öl ist nicht nur gut auf einen Salat, sondern man kann es auch zum Kochen brauchen. Die Reste aus dem Sieb müssen übrigens nicht weggeschmissen werden. Gabriela Gani braucht die zum Beispiel gerne für ein Pesto. Im Gegensatz zu den Männern sind im Frauen-Eishockey die Playoffs schon durch und mit der Weltmeisterschaft steht das Saison-Highlight auf dem Programm. Im Team der Schweizerinnen ist auch eine junge Spielerin von der HCD Ladies. Der Rutschmenzi berichtet.
Sie kommt von Davos, steht seit sie 2 ist auf den Schleifschuhen, ist mittlerweile 18 und heisst Leonie Balzer. Im Januar hat sie mit der U18-Nationalmannschaft noch an der Heim-WM gespielt. Jetzt ist sie mit der A-Nazi in den USA. Es sei ihr erstes Aufgebot, sagt Leonie Balzer.
Es ist mega Ehre für mich. Es ist wie auch ein Kindheitstraum, jetzt in Erfüllung geht. Das habe ich mir schon so lange gewünscht und jetzt ist es soweit und ich habe mega Freude.
Der Unterschied zwischen der U18 und der A-Nazi sei sicher gross. Sie erwartet definitiv ein höheres Tempo und auch ein körperbetonteres Spiel. Sie sei auf das Abenteuer gespannt. Am meisten freuen sie sich auf.
Ich bin das erste Mal jetzt in Amerika, darum sicher das Land besser kennenzulernen. Und ja, einfach auch das ganze Event und auch die Erfahrung, die ich machen darf.
Mit ihren 8 Sekunden gehört Leonie Balzer zu den Jüngsten im Team der Schweizerinnen. Ein Erfolgsrezept, dass es in diesem Alter schon mit einem Aufgebot geklappt hat, hat sie aber nicht, meint Leonie Balzer.
Nein, ich glaube einfach jeden Tag mit Freude Hockey spielen und wissen, wieso man es macht und, ja, und immer Gas geben.
Geholfen hat sicher auch, dass sie seit klein auf zu Davos die perfekten Trainingsbedingungen quasi vor der Haustür hat. Auch wenn sie mit 18 noch sehr jung sei, können sie etwas bewirken.
Ich glaube, ich bringe sehr viel Freude und auch junge Spirit ins Team und auch halt viel positive Energie.
Zu den langfristigen Zielen von der Leonie Balzer gehören sicher die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien. Zuerst kommt jetzt aber die Weltmeisterschaft in den USA. und an denen will sie
sicher mein Bestes geben, die Eiszeit, die ich bekomme, gut nutzen und einfach Freude haben und jeden Moment geniessen.
Ihr Ziel für die Mannschaft sei, auch so gut zu spielen, dass sie eine Chance auf eine Medaille haben. Aus der Sicht von der Leonie Balzer sollte das möglich sein.
Das erste Spiel der Schweizer Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft ist in der Nacht auf morgen am 1 Schweizer Zeit gegen die Gastgeberinnen USA. Die weiteren Gegnerinnen sind Kanada, Finnland und Tschechien. Das war es mit einem pumpenvollen Infomagazin. Und ja, die Sendung war eigentlich fast so voll wie die Gemeinden entlang der A13 wegen dem Durchgangsverkehr an den Wochenenden. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen einen gemütlichen Abend.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.